Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Die Profis, schön, dass Sie da sind. Wir haben heute tolle Themen für Sie. Wir reden zum Beispiel über Meditation. Was ich sehr spannend finde, Meditation bringt Menschen manchmal an den Rand ihres Verstandes. Und das ist positiv gemeint, weil Menschen wollen ja auch diese Outer World, Outer Mind Erfahrung machen. Und jetzt gibt es eine Forscherin, die sich sagt, das hat eigentlich viel zu tun auch mit dem, was wir bei psychischen Erkrankungen sehen, wo Leute allerdings ohne ihren Willen und ohne ihr Dazutun in diese Stadien kommen. Und sie will mal gucken, ob das eine mit dem anderen zu tun hat und ob man daraus was lernen kann. Sehr spannende Wissenschaft um kurz nach 11 hier bei uns. Und in einer halben Stunde gleich, da fragen wir mal, warum ist es wichtig zu erfahren, ob unser Gehirn zuerst auf Worte guckt oder zuerst auf Gesichter. Auch da gibt es eine neue Studie zu, ein neues Experiment, das wir Ihnen vorstellen werden in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel zu gewinnen. Gibt es dabei heute ein Buch namens Geistesblitze, eine andere Geschichte der Philosophie. Manfred Geier hat es geschrieben, bei Rowohlt erschienen. 288 Seiten würden im Buchhandel 19,95 Euro kosten. Oder aber Sie bewerben sich beim Scannerspiel und gewinnen das Buch unter 0331 70 99 111. Das wäre die Nummer, wenn Sie Kandidat werden wollen bei uns oder Kandidatin.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Der großartige Baxter Dury mit Al Baroni. Baxter Dury featuring Jay Gray. Das ist die, die immer singt, come to the phone. Und diesem Aufruf gefolgt ist Doris. Hallo Doris.
Hallo, guten Morgen.
Geht's gut, Doris?
Ja, sehr gut.
Von wo aus rufst du denn an?
Ich bin gerade auf dem Weg, auf dem Rückweg zu meinem Auto, zu Fuß vom Schwimmbad.
Oh, das finde ich gut. Du gehörst auch zu denen, die am liebsten früh morgens schwimmen gehen. Ja,
unbedingt. Seit vielen, vielen Jahren eigentlich.
Wo denn?
In dem Bad in der Falkenbeckstraße.
Und das ist empfehlenswert?
Wilmersdorf, das ist ja aus den 50er Jahren. Und ich bin ja schon seit über 50 Jahren in Berlin und bin da, wenn die Freibadsaison es erlaubt und wenn sie auch dann tatsächlich um 7 Uhr aufmachen und nicht erst um 10,
ja,
dann bin ich dort.
Falkenbeckstraße, sehr gut, merken wir uns, in Wilmersdorf. Doris, danke, dass du bei uns bist. Hast du weißt ja auch, es ist wahnsinnig viel los dieses Wochenende. Gehst du irgendwo hin zu einem von diesen ganzen Events oder sagst du, hey, hallo, ich komme aus Berlin, ja, hier ist immer viel los, ich brauche das jetzt nicht, diesen Druck, ne?
Ich brauche das jetzt nicht, diesen Druck, nein, aber ich hätte ja auch vielleicht mitmachen können beim Gewinnspiel. Nein, gehst
nirgendwo hin. Also wenn es eins, was ich noch empfehlen könnte, zum Wetter passt eigentlich am besten das Pluriverse Festival im Haus der Kulturen der Welt. Zumal das wirklich sehr interessant ist, da geht es um die Gnawa. Das ist eine Ethnie aus Marokko, Nachfahren von afrikanischen Sklaven wahrscheinlich, die Gnawa, ethnische Minderheit. Und da gibt es ein irres Festival heute, das ist immer sehr, sehr schön auf der Terrasse da im Haus der Kulturen der Welt, über dem Wasser, mit Blick aufs Kanzleramt. Da gibt es dann so Panel-Diskussionen, sowas wie Sisters of the Seven Colors, Frauen, Trans und Autorität in der Welt der Gnawa und natürlich auch entsprechende Musik ab 19 Uhr. Und ich gehe zu Uchiyara heute, umsonst und draußen in den Schlüterhof im Humboldt-Forum. Könnte auch sehr spannend werden, aber Doris, zu Hause bleiben ist immer auch eine gute Option. So, vielleicht gewinnst du auch was zu lesen dazu. Hier kommt deine erste Frage. Pass auf.
Arapaimas atmen synchron. Bei einer im Amazonas lebenden Süßwasserfischart bekommt der Begriff Synchronschwimmen eine ganz neue Bedeutung. Junge Arapaimas tauchen im Schwarm im Sekundentakt gemeinsam an die Wasseroberfläche, um tatsächlich Luft zu holen. Und zwar völlig synchron. Forschende der Humboldt-Universität zu Berlin haben gezeigt, dass es dabei keine Rolle spielt, ob der einzelne Fisch eigentlich schneller oder langsamer atmen würde. Sobald in einem Schwarm etwa 10% Schnellatmer dabei sind, geben sie den Takt für die Gruppe vor.
Das passt ja gerade zum Schwimmen, das Thema.
Ja, sag mal, Doris, hast du einen Vogel oder was höre ich da im Hintergrund?
Ich bin ja hier zu Fuß unterwegs zu meinem Auto und da sind Vögel, ja.
Das klingt gut. Also das klingt, also kaum, ich weiß gar nicht, ob ich erkennen kann, was das war. Das ist kein Berliner Spatz gewesen.
Ich erkenne es auch sowieso nicht.
Okay.
Nein, aber es ist hier so eine Art Wald für den Rückweg. Das ist eben auch ganz schön.
Sehr gut. Arapaimas atmen synchron, sagen wir.
Ja, ich würde spontan sagen, ja, meine ich.
Ja, warum nicht? Genau. Das sind Knochenfische. Die besitzen neben ihren Kiemen ein zusätzliches Organ, mit dem sie tatsächlich Luft atmen können. Und deshalb müssen sie regelmäßig auftauchen, um Sauerstoff aus der Atmosphäre aufzunehmen. Und die Forscher vermuten, dass die Jungfische dabei im Schwarm auftauchen, weil sie so besser vor Fressfeinden geschützt sind. Na, also wenn ganz viele auf einmal auftauchen, dann ist einfach der Fressfeind verwirrt und denkt sich, welchen davon nehme ich jetzt? Und bis er diese Überlegung abgeschlossen hat, sind die schon wieder untergetaucht. Doris, Frage Nummer 2.
Bienenköniginnen schützen ihre Nachkommen vor Pestiziden. Pestizide sind auch für Honigbienen gefährlich. Wie Bienenköniginnen ihre Nachkommen trotzdem schützen, hat ein Forschungsteam der University of California untersucht. Das Ergebnis? Gelangen Pestizide in den Körper der Königin, kann sie deren Weitergabe an ihre Eier gezielt steuern. Heißt, statt die Pestizide in den Eierstöcken anzureichern, werden die Schadstoffe eher in andere Organe, wie die Giftblase oder den Darm, verlagert. So sind die Eier deutlich weniger belastet und die Königin kann dadurch ihren Nachwuchs schützen.
Sind Königinnen so selbstlos? Das ist die Frage. Bienenköniginnen schützen ihre Nachkommen vor Pestiziden.
Also die Bienen selbst sind ja schon mal so schlau und auch die, also überhaupt faszinierend.
Ja.
Ich würde sagen, ja.
Du würdest sagen, ja, ist aber leider vergessen. Ja, also ist auch eine komplizierte Frage gewesen. Bienenköniginnen weisen eine deutlich geringere Pestizidbelastung auf als ihre Arbeiterinnen. Warum? Ah. Weil sie die Pestizide in ihren Eierstöcken einlagern und sie dann an die Eier weitergeben. Je mehr Eier die Königin legt, desto geringer fällt die einzelne Pestizidkonzentration aus. Das ist mathematisch. Auf diese Weise schützt sich die Königin zwar selbst, gleichzeitig aber kann die hohe Pestizidbelastung der Nachkommen das Überleben des gesamten Volkes gefährden. Ist leider so. Sind leider selfish, diese Bitches. Doris, war trotzdem schön mit dir.
Ja, wunderbar. Ich mit dir auch. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, mach dir einen ganz schönen Tag. Ne? Mach's gut.
Ja, ebenfalls.
Tschüss. So, dann haben wir hier Pierre in der Leitung. Habe ich den Namen richtig? Pierre, stimmt das?
Korrekt, Stefan.
Korrekt. Hallo, Pierre.
Ja. Von wo? Hallo.
Das ist ja auch ein schöner Name. Bist du Franzose, Pierre?
Nein, gar nicht.
Ja, einfach nur, aber haben dich deine Eltern so genannt oder nennen deine Freunde dich nur Pierre?
Nein. Ich sag dir nicht, was meine Freundin mir nennt. Das ist zu persönlich. Aber nein. Nee, ich komme aus Quebec.
Ah, aus Quebec. Okay, ja. Gut. Na, dann wird es natürlich klar. Also Kanada, wir halten hier die Fahne hoch. Also, Pierre, erstmal danke, dass du bei uns bist. Du hast es relativ, ich sage nur relativ einfach, weil du schon bei der dritten Frage bist.
Das stimmt.
Und wenn du die richtig beantwortest, gibt es schon den Buchpreis. Hier kommt sie.
Menschen laufen am liebsten geradeaus. Samstagnachmittag in einer belebten Einkaufsstraße. Überall sind Menschen unterwegs, die von Geschäft zu Geschäft schlendern. Was einem internationalen Forschungsteam dabei aufgefallen ist: egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, wir laufen am liebsten geradeaus. Dafür beobachteten die Forschenden Menschen in verschiedenen Alltagssituationen, sowohl allein als auch in Gruppen. Das Ergebnis? Ohne äußere Vorgaben entscheiden wir uns für den direkten Weg nach vorne, statt abzubiegen.
Ja.
Schwere Frage.
Naja, ist ja interessant, weil hier im Haushalt wird gestritten darüber. Mhm. Oder nein.
Mhm. Ja, das ist, da kann man auch drüber streiten, finde ich.
Ja, aber wenn ich an meine persönliche Erfahrung denke, und so eben gestern auf dem Fahrrad, dass es Fußgänger mir entgegenkamen und die waren geradezu und die haben wirklich, also es war gut zu beobachten, dass Leute meiner Meinung nach immer lieber geradeaus laufen, anstatt zu schlendern. Mhm. Das mit Bummeln da in Geschäften, das ist eine andere Geschichte, finde ich. Da ist Ablenkung und die Frage, wenn ich richtig verstanden habe, heißt ohne Ablenkung.
Ja, also. Na, die Sache ist ja, auf so einem Bürgersteig zum Beispiel hat man ja keine andere Wahl. Ne?
Ja.
Einkaufszentrum ist was anderes.
Ich weiß, aber die Bürger, also ein Bürgersteig kann ja auch eine bestimmte Breite haben. Naja, gut, also ich muss mich entscheiden und ich denke, das stimmt.
Menschen laufen am liebsten geradeaus, ist leider falsch. Ja, überraschenderweise allerdings bewegen wir uns häufig gegen den Uhrzeigersinn und das auch, wenn wir ganz allein laufen. Und das ist ein Muster, das sich in mehreren Experimenten gezeigt hat, mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Spanien und Japan. Da wurde das erforscht. Es ist ein leichter Linksdrang. Ja, also ein leichter Linksdrall auch bei den Menschen. Die Forscher vermuten, dass es biologisch verankert und nicht erst durch andere Menschen entstanden. Pierre, war trotzdem nett.
Schade.
Hast du was Tolles vor das Wochenende oder bleibt ihr auch einfach gemütlich zu Hause?
Naja, wir wollen paddeln gehen.
Fantastisch. Ja. Dann wohnst du in der Nähe auch von Wasser?
Richtig.
Wannsee?
Ja, nicht weit von Wannsee. Ja. Ist ja viel Wasser, ne?
Ja, das kann man so sagen. Pia, schönen Dank fürs Mitmachen, ne?
Ja, danke, Stefan.
Mach's gut.
Einen schönen Tag.
Ja,
tschüss.
Ciao, ciao. Dann haben wir hier Henry in der Leitung. Hallo, Henry.
Das bin ich. Hallo, guten Tag.
Und du warst Abstauber. Du weißt, was jetzt passiert. Ja, so ist das Spiel. Ne? Henry, ohne was zu tun, hättest du jetzt gewonnen. Ein Buch namens Geistesblitze, eine andere Geschichte der Philosophie. Manfred Geier hat es geschrieben. Bei Rowohlt erschienen, 288 Seiten, kosten im Buchhandel 19,95 Euro. Da geht es um so 7 Fallstudien, in denen Geier berichtet über die Genese wichtiger philosophischer Gedanken. Man lernt dort zum Beispiel, was Parmenides, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Hamann, Nietzsche, Popper, was die alle so gemacht haben, wie die auf einmal auf Geistesblitze gekommen sind und wodurch. Das kannst du jetzt mitnehmen und abstauben, aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, kannst jetzt sagen, schick mir das Buch, das war's. Oder aber du spielst noch weiter, noch eine Frage, dann hast du am Ende beides gewonnen oder beides verloren.
Also du konntest es ja nicht hören, aber ich habe alle 3 Fragen hier in meinem Gehirn brav richtig beantwortet und ich würde tatsächlich das Buch nehmen, weil das ist genau mein Thema, das finde ich sehr interessant.
Ja?
Und ja, ich würde meine Mutter grüßen, weil die hat heute Geburtstag.
Ja. Eine gute Mutter. Wie heißt sie denn?
Angelika,
ich grüße dich. Hallo Angelika, ich grüße dich auch. Schön, dass du den Henry hast. Henry, danke fürs Mitspielen. Hast du noch was Tolles vor das Wochenende? Machst du mit bei diesem Übermaß an Events, die wir haben dieses Wochenende?
Das größte Event ist heute der Geburtstag meiner Mutter. Ja. Und das reicht mir erstmal. Das ist wunderschön.
Kann ich gut verstehen. Henry und Angelika, macht euch ein schönes Wochenende. Und vor allen Dingen, Henry, jetzt nicht auflegen, ne?
Okay, Stefan, alles Gute.
Bis dann. Ciao, ciao. Manchmal ist es nochmal gut, sich daran zu erinnern, über was für eine Art von Wissenschaften wir denn hier reden. Die Psychologie zum Beispiel ist eine empirische Wissenschaft. Was bedeutet das? Das heißt, Psychologen gewinnen ihr Wissen aus eigener Beobachtung, aus Messungen und sehr gern aus Experimenten. Psychologen wollen rausfinden, wie und warum wir Menschen uns auf bestimmte Art und Weise verhalten, wie und warum wir Dinge so oder anders erleben. Psychologen der Uni Gießen etwa haben sich gefragt, ob man am Aufbau des Gehirns ablesen kann, was wir zuerst wahrnehmen, Texte oder Bilder von Gesichtern. Warum sie das rausfinden wollten, das kann uns die Doktorandin Diana Kolender verraten von der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften. Frau Kolender, guten Morgen.
Guten Morgen.
Texte oder Gesichter? Sehr gerne. Genau, wo schaue ich zuerst hin? Warum ist das wichtig, sowas zu wissen?
Genau, also zuallererst ist es ja erstmal wichtig, sich so klarzumachen, dass diese Informationen, Gesichter und Text uns ganz viele Informationen zur Verfügung stellen. Also wir können zum Beispiel durch Gesichter erahnen, wer ist Freund, wer ist Feind und Text liefert uns dann entsprechend weitere Informationen. Und bisher war immer so die Annahme, dass wir alle gleich häufig auf diese Reize schauen. Aber Forschung von meiner Arbeitsgruppe, also meinem Chef und Kollegen, konnten dann eben zeigen, dass sich Personen darin sehr deutlich unterscheiden, wie sehr sie auf diese Reize schauen und dementsprechend auch, wie wichtig sie diese Informationen erachten. Mhm. Das ist dann eher unterbewusst, muss man auch dazu sagen. Also das ist jetzt keine bewusste Entscheidung, sondern das passiert ganz automatisch.
Und das waren ziemlich aufwendige Experimente, die Sie da gemacht haben. Wie findet man sowas raus, ob jemand zuerst Texte sich anschaut oder zuerst Gesichter auf Bildern?
Genau, da laden wir dann die Versuchspersonen ein in unser Labor und da haben wir so eine Apparatur, die mithilfe einer Kamera messen kann, wo eben dann die Personen auch genau hinschauen in einem Bild. Und natürlich kann man dann nicht nur ein Bild zeigen, sondern man muss wiederholt viele verschiedene Bilder zeigen, um dann den Zufall auszuschließen und eben dann robuste, zuverlässige Effekte zu finden. Genau, und das ist dann ein relatives Maß. Also wie häufig schaut man in Bilder? Zum Beispiel zeigen wir da 700 Bilder und mitteln dann die Tendenz, wie häufig man auf Gesichter zum Beispiel geschaut hat.
Und wie genau misst man das? Wie funktioniert das technisch, dass man genau weiß, wohin die Menschen gucken?
Genau, also das ist so eine Apparatur, die also mit Hilfe einer Kamera, also das sogenannte Eye-Tracking ist das. Mhm. Da kann man dann eben, dann sitzt man in so einer Kinnstütze drin, man darf seinen Kopf auch nicht bewegen und dann wird eben genau erfasst, wohin man in einem Bild schaut, mithilfe eines komplexen Algorithmus, das muss ich jetzt nicht weiter erklären, aber da gibt es wirklich sehr zuverlässige Methoden, mithilfe des dann festgehalten werden kann.
Und dann haben Sie auch noch einen Teil dieser Gruppe in den Kernspintomographen geschickt. Ne, wozu das?
Genau, also mit der Kernspintomographie und insbesondere der funktionellen Kernspintomographie kann man dann eben dem Gehirn bei der Verarbeitung bestimmter Reize zuschauen. Und das ist ganz hilfreich, weil man dann eben entsprechend sehen kann, welche Areale, also welche Bereiche im Gehirn aktiv werden, wenn bestimmte Reize gezeigt werden.
Was ist dann rausgekommen dabei?
Genau, also rausgekommen ist, dass wir haben ja die gleichen Versuchspersonen oder dieselben Versuchspersonen einmal mit dem Eye-Tracker gemessen und dann auch noch im Kernspintomographen. Und da kam dann eben raus, dass wer eine starke Tendenz hat, direkt in einer Szene, in einem Bild auf Gesichter zu fixieren, bei dem sind auch die entsprechenden gesichtspräferierenden Areale im Gehirn ausgeprägter und sie reagieren zuverlässiger und präziser. Und genau, und das Gleiche haben wir eben auch für Textelemente sehen können. Also wer zuerst auf Text schaut, der zeigt dann auch die entsprechenden neuronalen Antworten.
Das dürfte eigentlich Sie nicht überrascht haben, oder?
Ja, also wir hatten dann natürlich schon eine Vermutung, aber es war dann am Ende tatsächlich doch sehr überraschend für uns, dass es so starke Effekte sind.
Also es gibt Menschen, die zuerst Texte wahrnehmen, andere, die zuerst Gesichter wahrnehmen. Wie äußert sich das? Was macht das mit mir?
Genau, also wir konnten auch in einem weiteren Schritt zeigen, dass das Konsequenzen für das Verhalten hat. Zum Beispiel hängen diese neuronalen Antworten und diese Augenbewegungsmuster damit zusammen, wie gut wir bestimmte Aufgaben meistern. Und zum Beispiel, wenn wir häufiger auf Text schauen, sind wir auch schneller im Lesen. Mhm. Und wenn wir häufiger auf Gesichter schauen, dann sind wir auch besser im Wiedererkennen und Unterscheiden von Gesichtern.
Und das sind tatsächlich Unterschiede, die nicht im Nachkommabereich sind, sondern signifikante Unterschiede.
Mhm. Ja.
Nun ist das nicht etwas, was ohnehin jeder von sich selbst weiß? Also ich zum Beispiel weiß meistens, die Person kenne ich, aber der Name ist oft verschütt gegangen. Also Gesichter und Texte, da kann ich mich doch recht gut einschätzen, ob ich etwas, das eine oder andere besser kann, oder?
Ja, also das habe ich auch sehr lange gedacht und da kann ich anekdotisch erzählen, dass ich zum Beispiel von mir ausgegangen bin, dass ich eher eine Textpräferenz habe und dann haben wir mal ganz am Anfang meine Blicktendenzen gemessen oder war es genau andersrum, dass ich bevorzugt eher auf Gesichter geschaut habe und da war ich dann schon ein bisschen verblüfft und dann haben wir das tatsächlich noch in einem Seminar weiter ausgebaut und da schien es auch so, dass man das gar nicht so gut einschätzen kann, weil diese Augenbewegungen sehr automatisch erfolgen. Man kann vielleicht eine Tendenz oder eine Intuition haben, ob man dann wirklich richtig liegt, ist dann eine andere Sache.
Also Gesichtstypen oder Texttypen, wie die sich unterscheiden. Forschung der Doktorandin Diana Kollender von der Universität Gießen, dort von der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften. Frau Kollender, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Empathie. Ich hoffe, Sie wissen das. Empathie ist die Fähigkeit und Bereitschaft, die Gedanken, Emotionen und Motive anderer Menschen zu erkennen und nachzuempfinden, sagt Wikipedia. Wenn Sie zum Beispiel jetzt sagen, ja, dass der Kai Wegner nicht mehr CDU-Spitzenkandidat sein will für die Abgeordnetenhauswahlen am 20. September, das kann ich nachvollziehen. Dann ist das vielleicht Empathie. Empathie hilft uns also, das Verhalten von anderen besser zu verstehen. Auch bei manchen Tierarten konnte empathisches Verhalten bereits nachgewiesen werden. Aber ist tierische Empathie vergleichbar mit der menschlichen oder ist das vielleicht was ganz anderes? Das will Dr. Albert Neven herausfinden. Er ist Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Philosophie des Geistes an der Ruhr-Universität Bochum. Herr Neven, guten Tag.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
Wie definieren Sie denn in Ihrem Forschungsteam diesen ja doch etwas schillernden Begriff der Empathie?
Ja, wir definieren ihn erstmal relativ weit, damit man potenziell auch Tiere mit einschließen kann. Nämlich, man muss eine Emotion registrieren, Angst und die Situation, in der sie stattfindet, Gefangenschaft zum Beispiel. Dann muss man die mentale Verfasstheit erfassen und ein Verhalten, eine Reaktion, also nicht nur das Erfassen der Situation des anderen, sondern eine Reaktion, die positiv und in vielen Fällen Normalfall ein Helferverhalten ist, das man aber auf den anderen richtet und nicht macht, weil es einem Spaß macht.
Wenn ich jetzt also sagen würde, rein theoretisch, ja, ich verstehe nicht, dass Kai Wegner nicht auch vom Amt des regierenden Bürgermeisters zurückgetreten ist, fehlt mir dann diese Eigenschaft Empathie?
Ja, jetzt sind Sie, nein, jetzt sind Sie tatsächlich in feinkörnigen Unterscheidungen der politischen Diskussion, die wir nicht mit einbeziehen, weil wir wir nehmen eine Vogelperspektive ein und gehen nicht runter und schauen uns an, welche Blümchen auf der Wiese sind.
Verstehe. Ihr Team hat Forschungsarbeiten ausgewertet, die auf die Empathiefähigkeit von Tieren hindeuten, weil sie die vergleichen wollten mit der Empathiefähigkeit von Menschen. Und dabei haben sie 5 Dimensionen identifiziert von Empathie. Welche sind das?
Ja, um die einzuführen, nehme ich vielleicht erst ein menschliches Beispiel. Nehmen Sie an, der Thomas lebt neben der gebrechlichen Frau Meier. Sie hat einen Lieblingskuchen, den sie sich immer zu ihrem Geburtstag wünscht, der man aber nicht kaufen kann. Sie kann aber nicht mehr backen. Und der Thomas weiß, dass sie traurig ist, weil sie diesen Kuchen nicht mehr backen kann und weil sie zum Geburtstag eben dann diesen nicht mehr bekommen wird. Nun backt er ihr den und schenkt er den zum Geburtstag. Das scheint ein total typischer menschlicher Fall von Empathie zu sein. Wenn man den in den Blick nimmt, sieht man schon die Dimensionen, die wir dann auch verallgemeinert auf Tiere übertragen. Das Erste ist, man muss die Emotion registrieren. Frau Meier ist traurig. Die Situation, sie kann selber nicht mehr den Kuchen backen. Ihre mentale Verfasstheit, sie wünscht sich so sehr diesen Kuchen, und zwar insbesondere zum Geburtstag. Und dann gibt es das Reaktionsverhalten, nämlich es ist ein flexibles Verhalten, das auf den anderen gerichtet ist. Also er schenkt dir den nicht, weil er gerade ausprobiert, den besten Kuchen für den Kuchenwettbewerb zu kreieren und einen übrig hat, sondern er backt ihn für sie, um ihre Traurigkeit zu lindern. Mhm. Das führt zu den 5 Dimensionen. Man muss die Emotionen erfassen, die Situation, die mentale Verfasstheit und eine entsprechende auf den anderen gerichtete Reaktion haben, die flexibel ist.
Dabei gehen Sie ja davon aus, dass Menschen immer nur das Gute wollen. Ne? Kann ja auch sein, dass der Thomas sagt, die Frau Meier, die wird nicht mehr lange leben, wenn ich jetzt nett zu ihr bin und ihren Kuchen backe, den sie so gern hat. Vielleicht werde ich dann von ihr was erben.
Ja, natürlich. Also wir können Fälle sehen, bei denen die Empathie nicht nur im positiven Sinne auf den Angang gerichtet zum Helfen, sondern auch zum Schaden ausgerichtet ist. Mhm. Leider sehen wir das systematisch bei Psychopathen, die eben eine relativ gute Fähigkeit haben, die Emotionen anderer einzuschätzen, diese aber systematisch nutzen, um sie bei der Karriere zu übertrumpfen oder ihnen Schaden zuzufügen.
Jetzt haben Sie sich die mögliche Empathie bei Tieren angeschaut. Welche Tiere haben Sie sich da angeguckt?
Ja, wir haben im Vergleich natürlich Affen in den Blick genommen, aber eben, weil man das nicht erwarten würde sofort, auch Ratten. Und hier ist das zentrale Beispiel, dass es schon länger einen Befund gibt, der aber zu einer Spannung führte, die man nicht verstehen kann. Der Befund ist, wenn zwei Ratten, die in einem ganz großen Käfig zusammenleben, befreundet sind und diese eine Ratte in einem ganz kleinen Käfig nun gefangen ist und die freilaufende Ratte nun hingehen kann und sie sieht die befreundete Ratte im Käfig und daneben ist ein Teller mit Schokolade, ihre Lieblingsspeise. Und sie ist hungrig. Nun hätte sie die Möglichkeit, sofort erst einmal die Schokolade zu essen und dann in Ruhe zu gucken, ob sie den Käfig aufbekommt, was nämlich schwer ist. Sie bemüht sich aber lange, erst den Käfig zu öffnen, die befreundete Ratte zu befreien und teilt die Schokolade. Und dieser Befund wurde dann sofort interpretiert als, ja, Ratten haben eine vollständig menschenähnliche Empathie.
Es
gab dann Gegner, die sagten, nein, die verhandeln doch im Wesentlichen instinktbasiert. Die andere Ratte quiekt so lange rum, dass sie keinen Nerv haben und dann ist das keine Empathie. Man kann aber dann zeigen, dass diese Extreminterpretation, es ist nur ein unflexibles Instinktverhalten, nicht zutrifft. Und wir haben gezeigt, dass wir, wenn wir die 5 Dimensionen nehmen, dass es klarerweise ein Fall von Empathie ist, aber doch Unterschiede zum Menschen hat. Und zwar haben sie zwar eine mittelausgeprägte Fähigkeit, die Emotionen zu erfassen und die Situation, die Angst und die Gefangenschaft, aber eine mentale Verfasstheit, wie bei Frau Meier, dass sie zu ihrem Geburtstag unbedingt diesen Kuchen möchte, eine derartige Erfassung von mentaler Verfasstheit, die gibt es nicht. Und zwar kann man das auch einfacher ausdrücken. Allein schon, dass die andere Person, in dem Fall der andere Artgenosse, eine andere Perspektive hat als ich. Das können die Ratten nicht gut erfassen. Ihnen fehlt also diese perspektivische mentale Verfasstheit. Und das ist etwas, was einen Unterschied ausmacht.
Sehr interessant. Also das heißt, Sie wollen nicht einfach sagen, Tiere sind empathisch oder nicht, sondern Sie wollen das anhand dieser 5 Dimensionen sagen, es gibt bestimmte Dimensionen, die teilen wir mit den Tieren, mit bestimmten Tieren, mit anderen wiederum nicht.
Exakt. Und dabei gibt es bestimmte Arten und Verhaltensweisen, die Tiere eben auch schon in Bereichen zeigen, die unerwartet sind. Trösteverhalten kennen wir schon lange von Affen, das ist nicht überraschend. Aber es gibt eben auch Trösteverhalten bei Graupapageien durch sozusagen Gefieder putzen. Und auch Graupapageien helfen Artgenossen uneigennützig, Futter zu beschaffen, wenn die anderen in Not sind.
Ob tierische Empathie vergleichbar ist mit der menschlichen, das ist das Forschungsprojekt von Dr. Albert Neven. Er ist Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Philosophie des Geistes an der Ruhr-Universität Bochum. Herr Neven, wir alle haben Ihnen sehr gerne zugehört. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Probieren Sie es ruhig mal aus, suchen Sie mal eine neue Waschmaschine, werden Sie feststellen, Sie werden gefragt, wollt ihr die haben mit dem Wi-Fi aus dem Jahr 2025 oder 2026? Ich habe ehrlich gesagt die Frage gar nicht verstanden und habe dann auf ohne Wi-Fi geklickt, ging auch, ja, war auch billiger, aber jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass meine Waschmaschine bald schon schmollend die Arbeit verweigert, wie ein Teenager, dem man das iPad wegnimmt. Frage ich also besser mal nach bei der Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Technik, Arbeit, Gesellschaft an der Uni Erlangen-Nürnberg bei Dr. Sabine Pfeiffer, die gerade in einem riesigen Forschungsverbund gemeinsam am Teilprojekt Alltagsdigitalisierung mitgearbeitet hat. Frau Pfeiffer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wozu braucht meine Waschmaschine einen Internetanschluss?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich brauche keine. Die Frage ist, werden wir irgendwann gar keine Waschmaschinen, Kaffeemaschinen und Ähnliches mehr kaufen können ohne einen Internetanschluss? Verkauft wird uns das natürlich immer mit irgendwelchen zusätzlichen Funktionalitäten. Keine Ahnung, bei der Waschmaschine Beratung, welche Dinge darf ich mit welcher Temperatur waschen? Früher hat man sich da anders schlau gemacht. Ob man das alles wirklich braucht, ist die eine Frage. ob man, ja, ob man irgendwann noch Nein sagen kann, ist die andere.
Also in unserem Haushalt wird weder mit Alexa gesprochen, noch mit Siri. Unsere Lichtschalter betätigen wir mit der Hand. Unser Kühlschrank darf beim Einkauf nicht mitreden. Und auch der Diesel in der Tiefgarage wird nicht schon vor eine Viertelstunde vorher übers Netz gebeten, die Klimaanlage einzuschalten. Aber es gibt ja Menschen, die das alles nutzen. Ich will das gar nicht kleinreden. Deswegen haben die eigentlich tatsächlich Vorteile davon oder nutzen Menschen das Internet der Dinge, vor allem, weil es irgendwie modern und schick ist und weil sie es können?
Es gibt natürlich beides, aber es gibt natürlich auch sinnvolle Anwendungen. Ich sage jetzt mal, das intelligente Heizungsthermostat, ne, das mir dabei hilft, Energie sinnvoller einzusetzen und damit zu sparen. Hat ökologische Vorteile, aber am Ende vielleicht auch ökonomische Vorteile. Also es gibt ja durchaus auch sinnvolle Funktionalitäten, die man vielleicht haben will. Und ja, man will vielleicht auch die spielerischen Funktionalitäten haben, warum auch nicht. Die Frage ist immer in beiden Fällen, was handle ich mir damit ein, wenn Geräte sozusagen nach Hause telefonieren können oder dafür auf jeden Fall in meinem häuslichen WLAN einen Platz finden müssen.
Ja, das ist die Frage Ihrer Forschung. Sie waren dabei, als 5 bayerische Universitäten im Forschungsverbund 4DaySec 4 Jahre lang Technologie im Alltag untersucht haben. Sie selbst haben dann die IT-Sicherheit im Arbeits- und Wohnalltag in Deutschland sich angeschaut. Nun haben ja im Prinzip Menschen wie wir, die technisch in den Nullerjahren stehen geblieben sind, den Vorteil, wir müssen uns keine Gedanken machen um die Sicherheit dieser Geräte. Was könnte denn theoretisch passieren? Ich meine, kann meine Waschmaschine illegal Filme downloaden, wenn die mit dem Internet verbunden ist?
Das wird sie wahrscheinlich nicht machen. Die größte Gefahr ist natürlich, dass, also ja, ich kann einerseits ausspioniert werden, das ist vielleicht nicht so relevant. Da werden die meisten Menschen denken, naja, wer soll mich schon zu Hause ausspionieren und warum? Indirekt kann das vielleicht aber schon wieder interessanter werden. Stichwort Homeoffice, vielleicht sitze ich zu Hause, arbeite an hochbrisanten Entwicklungsprojekten und habe meine ganze Firmenausrüstung, mein Laptop und so weiter, das ist alles safe. Aber mein intelligentes Heizungsthermostat habe ich irgendwo im Baumarkt gekauft, irgendwie in mein WLAN reingepriemelt, ohne mich auszukennen. Und das könnt ihr auf einmal mithören. Ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das ist keine Alltagssituation, aber alles Dinge, die trotzdem passieren können. Eine andere Gefährdung ist, da geht es dann gar nicht um mich selbst, sondern meine Geräte, die ich nicht gut geschützt habe gegen sowas, werden benutzt, um andere anzugreifen. Ne? Also sie sind sozusagen nur man in the middle. Das kriege ich dann gar nicht mit. Und mein eben zum Beispiel intelligentes Heizungsthermostat ist fröhlich dabei, einen Hackangriff gegen eine Website zu machen, die dann down geht, weil so viele Anfragen von außen kommen. Das ist ja auch eine Form von Angriff.
Das heißt also, mein Heizungsthermomat oder mein Brandmelder im WLAN könnten Teil eines Botnetzes werden?
Zum Beispiel. Das Problem ist natürlich, dass die gerade solche Geräte im Baumarkt einfach zu kaufen sind. Oft kenne ich vielleicht die Hersteller gar nicht. Vielleicht ist es ein Billighersteller aus Asien, den es schon nicht mehr gibt, wenn ich das Gerät einbaue. Oder der sich nicht so wahnsinnig dafür interessiert, sogenannte Sicherheitspatches nachzuliefern, die also immer wieder die neuen Angriffsmethoden abdecken. Vielleicht macht der Anbieter das auch. Ich weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll, ob ich da aktiv werden muss oder nicht. Also da hängen so viele Fragen dran. Mhm. Und wenn man sich eine Alexa oder eine Siri zu Hause hinstellt, überlegt man meistens, will ich denn das, dass das Gerät ständig mithört und sozusagen immer weiß, was wir zu Hause so sprechen. Da macht man sich vielleicht vorher diese Gedanken. Bei der intelligenten Glühbirne, die ich so im letzten Moment noch in meinen Einkaufswagen lege, denke ich da vielleicht nicht dran und mache mir nicht einen großen Kopf drum.
Intelligente Glühbirnen, ich lerne hier wirklich dazu. Wir haben immerhin so einen chinesischen Staubsaugerroboter. Da haben wir das WLAN vorsichtshalber abgeschaltet, damit der chinesische Geheimdienst nicht erfährt, wie es aussieht bei Karkowskis unterm Sofa. Aber ist sowas nicht übertrieben? Ich meine, Sie würden jetzt nicht die Menschen auffordern, bei all ihren internetfähigen Geräten die aus dem WLAN zu nehmen, oder?
Ich sag mal so, wenn ich die Funktionalitäten, die an diesem WLAN-Zugang, an diesem Internetzugang eines einzelnen Gerätes hängen, wenn die mir wirklich wichtig sind, dann sollte ich mich damit beschäftigen und sollte schauen, wie kriege ich das denn sicher in mein WLAN rein und so weiter. Gibt es Sicherheitspatches? Kriege ich das mit oder nicht? Werden die automatisch aufgespielt oder nicht? Das sind dann alles Fragen, die ich mir stellen müsste und das rausfinden sollte. Wenn ich aber sage, eigentlich sind diese Zusatzfunktionalitäten für mich gar nicht relevant, dann ist Abschalten erstmal eine gute Methode. Warum nicht? Dann habe ich auf jeden Fall alle möglichen und auch noch so absurden Gefährdungen damit abgeschaltet. Und wenn die eben die Dienstleistungen, die daran hängen, für mich nicht wichtig sind, dann ist es eine einfache Entscheidung.
Das sagt Dr. Sabine Pfeiffer. Sie ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Technik, Arbeit, Gesellschaft an der Uni Erlangen-Nürnberg und war zu Gast bei uns bei den Profis auf Radio 1. Frau Pfeiffer, war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende noch.
Ja, wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern.
Anfang der 80er Jahre, voriges Jahrtausend, ja, da war ich stark engagiert in der evangelischen Jugend und da wurde auf jeder Reise, jedem Seminar, wurde unglaublich viel meditiert, fand ich klasse. Langhaarige Betreuer spielten dazu Ambient Jazz aus dem ECM-Katalog, dafür übrigens bis heute tausend Dank, hat mich extrem geprägt. Wir hatten natürlich alle einen Meditationshocker aus der Jugendwerkstatt und das Anleitungsbuch Eins werden mit sich selbst, ein Weg der Erfahrung mit meditativer Übung von Silvia Ostertag. Sollten Sie ähnlich jung sein wie ich und westsozialisiert, dann ist die Chance groß, dass auch Sie das noch irgendwo stehen haben. Beim Eintritt ins Berufsleben, dann habe ich das Meditieren irgendwo liegen gelassen, was ich eigentlich schade finde, aber umso mehr freue ich mich über eine neue Studie, die Meditationserfahrungen nutzen möchte, um psychische Erkrankungen besser zu verstehen und Patienten dadurch zu helfen. Die Studienautorin ist Erola Pons. Sie ist Doktorandin der Neurowissenschaften am Uniklinikum Tübingen. Frau Pons, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben zwei Gruppen verglichen. Eine hat durch Meditation etwas erlebt, was man in der Psychiatrie Depersonalisation und Derealisation nennt. Also das Gefühl vom eigenen Körper oder der Außenwelt getrennt zu sein. Die andere Gruppe leidet genau darunter als psychische Erkrankung. Was genau wollten Sie rausfinden?
Ja, wir wollten die zwei Gruppen vergleichen, um zu sehen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt. Ja, also der Personalisation ist das Gefühl, von sich selbst getrennt zu sein, zum Beispiel hat man das Gefühl, dass man die eigenen Gedanken nicht selbst denkt, sondern dass sie einfach von allein entstehen oder dass der Körper einem gar nicht gehört, sondern da ist ein Körper und der bewegt sich von allein gefühlt. Mhm. Und man kann auch Emotionen haben, sogar weinen, ohne sie wirklich zu fühlen. Und der Realisation bezieht sich auf die Außenwelt. Man hat das Gefühl, dass sie gar nicht real ist, eher wie einem Traum oder das, als ob ein Schleier zwischen einem selbst und der Außenwelt liegt. Und wenn diese Zustände zum Beispiel bei Trauma, Depression oder Angststörung entstehen, ist das ein Schutzmechanismus vom Gehirn, eine Art Abschalten, um emotionale Überforderung zu vermeiden. Aber wenn man meditiert und sehr genau auf kleine Details der eigenen Erfahrung achtet, merkt man, Körper, Geist und die Außenwelt sind gar keine festen Dinge, sondern eher laufende Prozesse. Und deswegen werden ähnliche Zustände eher als Erkenntnis erlebt.
Mhm. Und Sie wollten jetzt rausfinden, ob das beides nur sich ähnlich anfühlt oder wirklich exakt das Gleiche ist. Ne? Wie findet man sowas raus? Also welches Experiment haben Sie da gemacht?
Wir hatten zwei Gruppen. Eine, diese zwei verschiedene Gruppen. Und die haben verschiedene Fragebögen ausgefüllt. Und es hat sich gezeigt, dass die Zustände an sich sehr ähnlich aussehen, aber stark darin unterscheiden, wie sie emotional erlebt und bewertet werden. Bei den Nicht-Meditierenden sind sie meistens sehr negativ und belastend und bei Meditierenden fühlen sie sich dagegen oft positiv an, wie eine spirituelle Erkenntnis, auch wenn es manchmal ebenfalls negativ sein kann. Aber wir wissen noch nicht, ob sie eigentlich das Gleiche ist oder nicht. Also eine Hypothese wäre, dass der Mechanismus im Gehirn grundsätzlich derselbe ist und dass es vor allem davon abhängt, wie man dem Zustand begegnet. Also wenn man ihn nicht fürchtet, sondern mit Neugier herangeht, kann er aufschlussreich werden. Aber eine andere Hypothese wäre, dass die Mechanismen tatsächlich ganz unterschiedlich sind und für eine spirituelle Erkenntnis braucht man einen erhöhten Kontakt zur Realität und zur eigenen Erfahrung, während die klinische Depersonalisation eher das Gegenteil ist, nämlich ein Abschalten von der Realität. Und das müssen zukünftige Studien klären.
Also wer eine bestimmte Art von psychedelischen Drogen nimmt, weiß ja, Set and Setting ist ganz entscheidend. Man muss darauf vorbereitet sein, man muss wissen, was man tut, man muss die Folgen kennen, die passieren. Das kann einem natürlich nicht passieren, wenn man eine psychische Erkrankung hat. Dann passieren solche Dinge plötzlich, als hätte einem jemand irgendwas in den Drink geschüttet. Wie wollen Sie nun aus diesen Meditationserfahrungen auch, die ja mit Drogenerfahrungen durchaus vergleichbar sind, etwas herausdestillieren, was am Ende psychisch kranken Patienten helfen könnte? Welche Idee haben Sie dabei?
Also für die klinische Gruppe können wir noch nicht so viel sagen, aber man könnte erwarten, dass es dort helfen kann, wenn man versteht, dass diese Zustände an sich nicht unbedingt negativ sind und dass man das eigene Selbstgefühl auch anders verstehen kann. Und genauso können bestimmte Meditationen helfen, wenn sie von jemandem mit entsprechender Erfahrung angeleitet werden.
Das ist eine sehr interessante Studie, zu der wir jetzt sicherlich noch mal mehr erfahren wollen, wenn die Ergebnisse vorliegen. Das war die Studienautorin Erola Pons. Sie ist Doktorandin in Neurowissenschaften am Uniklinikum Tübingen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, danke für das Gespräch.
Kuhweiden. Ja, Kuhweiden kenne ich gut, weil ich ein Dorfkind bin und natürlich auch, weil ich alle Folgen von Yellowstone gesehen habe. Kuhweiden sind für gewöhnlich eingezäunt und heißen eigentlich Rinderweiden. Die Zäune zeigen den Rindern, hier geht's nicht weiter. Und weil Kühe in der Regel sehr nette und eher friedliche Tiere sind, halten die sich da auch meist dran. An der Uni Göttingen wurde nun eine neue Methode ausprobiert, um Rindern ihre Grenzen aufzuzeigen, ganz ohne Zäune. Und die stellt uns nun Dr. Natasha Grinnell vor. Sie ist Agrarwissenschaftlerin in der Abteilung Graslandwissenschaft. Frau Grinnell, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sind Sie Graslandwissenschaftlerin? Was ist das denn?
Ja, genau. Also Graslandwissenschaftlerin oder Agrarwissenschaftlerin. Und meine Aufgabe ist im Prinzip zu schauen, was wir tun können, um den Landwirten die Produktion von Lebensmitteln im Grasland zu erleichtern.
Sie haben nun ein Halsband entwickelt, das soll Kühe davon abhalten, wegzulaufen. Funktioniert das ähnlich wie die elektronische Fußfessel bei der französischen Politikerin Marine Le Pen?
Vielleicht. Ja, also im Prinzip ersetzen wir einen physischen Elektrozaun. Ich weiß nicht, wie das die Fußfessel macht, aber Wir ersetzen mit dem Halsband den visuellen Reiz dieses Zaunes, also die Sichtbarkeit mit einem Audiosignal.
Was genau also macht dieses Halsband? Dann, wie funktioniert das?
Genau, das gibt einen, also das Tier wird positioniert durch GPS. Also das Halsband weiß genau, wo es sich befindet und was es tut. Und wenn das Tier die Grenze der Weide erreicht, bekommt es ein Audiosignal. Und also ein Piepston, der vom Halsband ausgesendet wird.
Und nicht nur ein Audiosignal, oder?
Genau, also wenn das Tier die Grenze überschreitet, wird dann ein elektrischer Puls ausgegeben. Also so ein elektrischer Schlag, so ähnlich wie beim physischen Weidezaun auch.
Woher weiß die Kuh, was der Ton und der Elektroschock bedeuten? Nämlich, hier geht's nicht weiter.
Das wird der Kuh beigebracht, also durch Konditionierung in einer Trainingsphase, die der normalen Nutzung vorausgeht. Also die Hersteller des virtuellen Zaunes empfehlen immer, dass die Kuh in einem ihr bekannten Umfeld trainiert wird. Das heißt, auf einer Weide, die Kuh kennt, die einen physischen Zaun hat. Und dann wird der virtuelle Zaun auf den physischen Zaun gelegt. Und dadurch wird der Kuh gezeigt, das Audiosignal bedeutet, es kommt ein elektrischer Schock, wenn ich weitergehe. Und manche Systeme unterscheiden auch zwischen der Richtung, in der sich die Kuh bewegt. Also das Signal ändert sich, wenn sie rumdreht und hört dann auf. Und dadurch lernt die Kuh innerhalb weniger Tage, sind sehr schlaue Tiere, lernen die, wie das funktioniert.
Nun sagen natürlich gleich die Tierschützer unter unseren Hörerinnen, hallo, so geht das aber nicht. Elektroschocks gegen Kühe, was sagen Sie?
Ja, also das ist ein sehr großes Thema und das finden wir auch gut als Forschende, dass Europa, die EU vor allem, sehr großen Wert auf das Tierwohl legt. Und der entscheidende Unterschied zwischen einem virtuellen Zaun und zum Beispiel dem Hundetrainingshalsband, das in der EU ja auch verboten ist, ist, dass bei dem virtuellen Zaun die Kontrolle allein bei der Kuh liegt. Also der Mensch, der Nutzer des virtuellen Zauns, kann keine elektrischen Schocks abgeben. Er kann nur die Zaungrenze definieren und es liegt in der Hand der Kuh, wie viele Signale ausgegeben werden.
Das überzeugt mich nicht so ganz, weil die Kuh kann ja nicht sehen, wo das Signal kommt. Wie gut oder schlecht hat Ihr Test funktioniert?
Sehr gut. Also Kühe nehmen die Welt auch ganz anders wahr als wir Menschen. Und gerade deshalb denke ich, dass ein akustisches Signal, das die Kuh hören kann, viel einfacher ist für sie zu verstehen als ein Zaun, der vielleicht gerade nicht sichtbar ist in der Blindstelle, die die Kuh direkt vor der Nase hat zum Beispiel. Und die Tiere in unseren Versuchen, die haben wirklich sehr gut gelernt, innerhalb weniger Tage diese Verknüpfung zwischen Audio und elektrischem Stoß. Und dann sieht man auch die tierindividuellen Unterschiede, in wie sie mit dem Zaun interagieren. Also es gibt Kühe, die bleiben dann lieber in der Mitte der Weide und schauen sich an, was ihre Kollegen tun. Und wo die Grenze liegt, lernen sie anhand des Verhaltens ihrer Nachbarinnen. Und es gibt die Kühe, die sind etwas mutiger, die testen die Grenze sehr gut aus. Und da wird dann auch in Kauf genommen, einen elektrischen Puls zu kassieren, wenn zum Beispiel auf der anderen Seite ein Apfel liegt, der viel saftiger ist. Also das Ganze ist ein Anreizsystem und die Kuh kann selbst entscheiden, wie wichtig ist mir, was auf der anderen Seite liegt.
Nun domestizieren Menschen ja seit 10.000, 15.000 Jahren Tiere und Weidezäune haben sich seit Jahrtausenden bewährt. Ich habe jetzt gerade vor mir so ein Bild von einer ganzen Reihe von Kühen, die zum Aufladen ihres Halsbandes an eine Ladestation müssen, damit das Ding wieder funktioniert. Warum wollen Sie dieses System mit den Weidezäunen verändern? Welche Vorteile versprechen Sie sich davon?
Also die modernen virtuellen Zäune, die sind solarbetrieben. Also da muss niemand an Ladestellen, auch der Landwirt muss die Halsbänder vorher nicht laden. Und das gibt einfach Flexibilität. Und auch bevor wir den Elektrozaun hatten oder physische Zäune, gab es ja die Schafhirten oder Rinderhirten, die Herde bewacht haben. Und das übernimmt nun der virtuelle Zaun. Und dadurch hat der Landwirt viel mehr Flexibilität in der Art und Weise, wie er seine Weidegrenzen setzt, wo er sie setzt. Also wir können Regionen einzäunen, auf denen physische Zäune vielleicht nicht erlaubt sind oder nicht wirtschaftlich sind und können dadurch auch die Tiere viel flexibler die Flächen bewandern lassen. Also mit viel weniger Arbeitsaufwand Zäune verschieben. Das macht es dem Landwirt einfacher.
Nun sorgen Zäune ja nicht nur dafür, dass die Rinder auf ihrem Gebiet bleiben, sondern auch, dass andere Tiere und Menschen nicht in ihr Gebiet eindringen, sondern sehen, hier ist eine Rinderweide, da steigst du besser nicht über den Zaun, damit der Bulle dich nicht auf die Hörner nimmt. Ja? Hunde, Wölfe, Kinder sehen da nur ein freilaufendes Rind. Ist das nicht für Kinder und Tiere eine Gefahr?
Es gibt natürlich immer Risiken, wenn die Gesellschaft mit den Nutztieren interagiert. Die gibt es auch heute trotz physischen Zäunen. In vielen Regionen kann man auch in die physisch umzäunte Weide einwandern, wie zum Beispiel in den Alpen. Und es ist natürlich auch mit dem virtuellen Zaun ein Risiko. Es gibt von den Herstellern Poster zum Beispiel, mit denen man als Wanderer oder Fußgänger in dem Gebiet einen QR-Code scannen kann, der mir dann sagt, auch wo genau sich die Kühe befinden. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil gegenüber dem physischen Zaun, wo man auf Alpenweiden vielleicht gar nicht genau weiß, wo sind denn die Kühe jetzt. Es ist aber definitiv ein Trade-off.
Ein Trade-off. Also Halsbänder statt Zäune an Rinderweiden. Ein Projekt ausprobiert, funktioniert gut, von Dr. Natascha Grenell. Sie ist Agrarwissenschaftlerin in der Abteilung Graslandwissenschaft an der Uni Göttingen. Frau Grenell, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank.
Danke auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Unsere Haare verraten, ob wir Langschläfer sind. Eulen bleiben lange wach. Lerchen stehen früh auf. Zu welchem Chronotyp man gehört, lässt sich sogar an den Haaren feststellen. Genauer, an der Haarwurzel. Forschende analysieren dafür mit Hilfe einer KI 17 Gene in den Zellen der Haarwurzel. Die Gene sind je nach innerer Uhr unterschiedlich aktiv. Dadurch kann die KI den Chronotyp feststellen.